Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe. Auch schon ein bisschen mit Blick auf den 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit läuft nämlich auf Dreisat ein Film, über den wir gleich sprechen. Es geht um 8 Menschen, die im Wendesommer 1989 Abitur machten und sich dann nach 35 Jahren wieder treffen. Außerdem eine TV-Serie über Leonard Cohen, seine Lebensgefährtin Marianne Ihlen und die Zeit auf der griechischen Insel Hydra. Und am Abend ist der First Steps Award für den Filmnachwuchs verliehen worden. Ein Ereignis, das auch immer etwas verrät über den jungen Film natürlich und die Filmförderung. 1999 hatten die deutschen Filmproduzenten Nico Hoffmann und Bernd Eichinger die Idee, den deutschen Film Nachwuchs stärker in die Öffentlichkeit zu holen. Der First Steps Award war geboren, mittlerweile die bedeutendste Auszeichnung für Abschlussfilme an Filmhochschulen im deutschsprachigen Raum. Heute Abend wurde er wieder verliehen, unter anderem auch für den besten abendfüllenden Film.
Der First Steps Award in der Kategorie abendfüllender Spielfilm ist dotiert mit 20.000 Euro und geht an Chiara Fleischacker für den Film Vena.
Ja, Vena, ein Spielfilm von Chiara Fleischacker, haben wir gerade gehört, entstanden an der Filmakademie Baden-Württemberg. Was es bedeutet, so einen Film als Absolventin zu drehen, mag man erahnen. Hier ein Ausschnitt aus der Dankesrede der Regisseurin Chiara Fleischacker.
Es gibt ganz viele ungeschriebene, wunderschöne Geschichten und es muss so viel Geld reinkommen, dass wir diese Geschichten schreiben können, inszenieren können. Und ich rufe einfach auf, ganz, ganz viel zu investieren. Und wir brauchen hohe Budgets, wir brauchen keine niedrigen Budgets, weil wir können mit viel Geld umgehen. Wo wir nicht mit umgehen können, ist mit wenig Geld, weil das bezahlen wir mit unserem Körper und mit unserer Psyche und das wollen wir nicht.
Applaus für diesen Appell bei der Verleihung des First Steps Award. Für uns mitverfolgt hat das mein Kollege Patrick Werlinski aus der Filmredaktion. Hallo erstmal.
Guten Abend.
Bleiben wir doch noch mal kurz bei diesem Film. Vena, der hat ja gleich 2 Preise bekommen, auch für die beste Kamera. Zu Recht?
Ja, ganz sicher, wobei es sich hier um Vorschusslorbeeren handelt, denn Vena hatte noch nicht mal seine Premiere. Der Film wird morgen erst auf dem Filmfest von Hamburg als Weltpremiere gezeigt, kommt dann auch schon am 28. November in unsere Kinos. Es ist eine sehr sozialrealistisch erzählte Geschichte aus einem Milieu, das im deutschen Kino nicht so häufig vorkommt. Es ist Unterschicht, es sind arbeitslose, drogenabhängige junge Menschen, die wir kennenlernen. Eine junge Frau vor allem, die schon mit dem zweiten Kind schwanger ist. Das erste ist bei der Mutter. Sie hat auch Angst, das zweite zu verlieren, weil sie eben so stark drogenabhängig ist. Da ist das Jugendamt, die Justiz ständig präsent und plötzlich heißt es, du brauchst eine Familienhebamme, um dieses Kind auf die Welt zu bringen. Es ist eine gefährdete Schwangerschaft und zwischen diesen 2 Frauen entwickelt sich eine sehr interessante Verbindung, denn auch diese Familienhebamme hat eine Vergangenheit. Das ist wirklich intensives, sozialrealistisches, psychologisches Kino. Es ist aber jetzt nicht das experimentelle Kino. Es gab Nominierte wie Good News oder Arthur and Diana, die mir viel besser gefallen haben, weil sie probieren, ins deutsche Kino andere Tonlagen zu bringen. Verrücktes, experimentelles, gewagtes, moralische Grauzonen durchleuchten. Es ist aber der Film Vena, der sicherlich ein klassisches Kinopublikum am stärksten erreichen wird.
Ein Preis dieser First Steps Award, der ja den Mut und die Furchtlosigkeit des deutschsprachigen Filmnachwuchses auszeichnen will, sind das mutige Produktionen, die heute gewonnen haben.
Es waren ja 10 Kategorien, da werden ja Kurzfilme und Kurzkurzfilme, also nur 2 Minuten zum Teil auch ausgezeichnet. Es wurde schon eine Bandbreite ausgezeichnet. Es geht ja vor allem hier, dass unterschiedliche Hochschulen auch geehrt werden. Es sind ja immer Diplomfilme, also es geht darum, auch die Filmakademie in Wien zu bedenken und auch die Züricher Filmschule. Und das ist schon ganz gut gelungen, fand ich. Am schönsten hat mich eigentlich gefreut, dass der sogenannte Big Audience Award, also der Preis, der an einen Film geht, der zeigen kann, wie deutscher Mainstream funktionieren könnte. Wie kommen wir raus aus dieser Komödiendösigkeit des deutschen Mainstream-Kinos? Und der Preis ging an A German Tank Story von Janis Alexander Kiefer. Und das ist wirklich ein herrlich durchgeknallter Film über ein verschlafenes Dorf, das mit den Resten einer Filmcrew umgehen muss. Da steht plötzlich noch ein Panzer vor dem Rathaus und keiner weiß, wohin damit. Der Film erzählt auch davon, wie wir mit dem Film umgehen und der Film mit uns umgeht und welche Filme letztendlich Deutschland produziert. produziert, nämlich Kriegsfilme. Also solche Momente sind dann schon sehr prägend gewesen heute Abend, auch wenn natürlich auch Projekte ausgezeichnet werden, die noch gar nicht entstanden sind. Der Drehbuchpreis ging an einen Piloten einer Zombie-Serie, die vielleicht entsteht. Also wir sehen hier bei den First Steps eher den Status quo bestätigt und die Art und Weise, wie die Branche den Nachwuchs gerne hätte und nicht vielleicht so, wie er ist.
Wie war denn die Preisverleihung? Ist das auch für Branchenfremde unterhaltsam? Ist es auch mutig vielleicht und furchtlos?
Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Der Volksbühnenschauspieler Daniel Zillmann hat mit viel musikalischem Einsatz auch durch den Abend geführt. Mein Fall war das jetzt nicht. Man ist so von einem Preis zum nächsten gerannt. Es gab aber schon auch Platz, und das ist immer die Frage, nehme ich mir den Platz als Gewinner oder Gewinnerin oder nicht? Und Julia Windischbauer hat das gemacht in ihrer Dankesrede. Sie wurde ausgezeichnet mit dem Götz-George-Nachwuchspreis als beste Schauspielerin für ihre wirklich tolle Rolle in dem Film Sonnenplätze. Und sie ist ja gebürtige Österreicherin und sie nahm sich die Zeit, nochmal auf die Nationalratswahlen am Sonntag auszugehen.
Es wird kälter, die Plätze in der Sonne begehrter und Österreich hat irgendwie gestern mit 29,2% die rechtspopulistische, klimawandelleugnende und zukunftslebende Partei FPÖ gewählt. Ich bin irgendwie in dem Land geboren, deswegen habe ich da irgendwie so einen komischen Bezug dazu. Und hier sind drei Zeilen. Ich habe geschrieben, nun ja, vielleicht ist politische Zukunft kein Ort, kein Land, kein Staat, aber ein Gespräch, ein Dialog. Und in diesem Sinne, wir sprechen uns noch. Danke.
Das sind schon auch mutige Worte, dann bekommt diese Veranstaltung etwas Allgemeingültiges, aber grundsätzlich ist es ein Closed Shop. Hier guckt die Branche auf den Nachwuchs und sagt ihnen, was sie gut oder was sie nicht so gut gemacht haben. Und was Sie auch gerade gehört haben, wo wir diese Filme sehen und wie viel von ihnen produziert wird, also diese großen Fragen, diese Bruchkanten dieser Branche, die wurden natürlich an so einem Abend eher umschifft.
Aber was will denn die Branche vom Nachwuchs?
Ja, wir haben es bei der Gewinnerin ja ganz deutlich gehört. Sie wollen Geld, sie wollen ernst genommen werden, sie wollen ehrlich gesagt als Teil der Branche wahrgenommen werden und nicht irgendwie als so kleiner Wurmfortsatz, der sich erst noch ausprobieren möchte. Nein, sie wollen Filme machen. Es ist ja ganz egal, ob du 25 oder 45 bist. Und da geht es wirklich um Gelder. Es geht darum, dass es keine Deckelung gibt für junge Projekte, für den Erst- oder Zweitlingsfilm. Die brauchen einfach das Geld, um sich durchzusetzen. Die jungen Talente wollen ernst genommen werden. Und wir sind jetzt in der Phase, wo die deutsche Filmförderung neu beschlossen wird, reformiert wird. Und es sieht danach aus, dass es dieses Geld geben könnte. Jetzt haben wir natürlich wieder Angst durch die ganzen Sparvorgaben, dass vor allem bei der Jugend gestrichen wird. Aber es muss sich schleunigst etwas verbessern. Denn die Kreativität ist da, nur die Sichtbarkeit noch nicht. Und das könnte natürlich eine bessere Finanzierung sichern.
Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion zur Verleihung des First Steps Award heute Abend, den Preis für den deutschen Filmnachwuchs. Vielen Dank.
Bitte.
Es gibt keine Helden, die bleiben. Das sagt der Künstler Thomas Schütte über seine Plastiken, die jetzt im New Yorker MoMA zu sehen sind. Starke, manchmal sogar monströse Figuren, die aber eben auch Schwächen aufweisen. Die große Werkschau mit mehr als 100 Exponaten hätte eigentlich schon vor 4 Jahren in New York gezeigt werden sollen. Doch dann kam die Pandemie dazwischen und nun endlich sieht man sie, die Arbeiten aus 5 Jahrzehnten in New York im MoMA. Schüttes Werk ist extrem vielseitig, humorvoll, eigenwillig. Nicht umsonst gilt er als einer der bedeutendsten Gegenwartskünstler. Andreas Roberts hat ihn in seiner Ausstellung getroffen.
Thomas Schütte, könnte man sagen, ist ein super Typ. Eine Mischung aus natürlichem Understatement, leisem Witz, pragmatischer Sachlichkeit und großer Ernsthaftigkeit. Man könnte meinen, eine Retrospektive an diesem Haus sei der Höhepunkt einer künstlerischen Karriere. Doch das sieht der jung wirkende Schütte, der Mitte November 70 wird, nicht so.
Ich habe das Interesse zwischenzeitlich verloren, weil ich mache doch sehr, sehr viele Ausstellungen, die nach einem Jahr Vorbereitung muss das aber auch alles stimmen und improvisiere gerne. Und das kann man hier überhaupt nicht. Sieht nur so aus, aber das ist alles auf den Quarter-Inch geeicht. Und alles, was so easy aussieht, ist knallhärteste Arbeit. Und alles muss ja nied- und nagelfest sein, weil hier laufen am Tag 20.000 Leute durch.
Trotzdem ist er zufrieden, denn bei all dem schweren Material, buchstäblich und im übertragenen Sinn, hat die gesamte Ausstellung etwas Leichtes, Zugängliches und oft humorvoll Ironisches bekommen. Eben ganz so, wie er selber als Person wirkt. So steht über dem Eingang des ersten Raums das Motto »All in order«, alles in Ordnung, nach einer Wandmalerei von 1981. Betritt man den Raum, steht man allerdings erst einmal vor der massiven Skulptur Vater Staat von 2011. Ein fast 4 Meter großer, herrisch blickender Mann ohne Arme in einer Art Robe, die von einer großen Schleife zusammengehalten wird. Alles aus dunkler Bronze. Auf der Wand dahinter hängt die große Mauer aus dem Jahr 1977, eine aus 1200 rechteckigen, rotbräunlichen Gemälden bestehende Arbeit, die dadurch, dass jede Reihe verschoben ist, an eine Ziegelwand erinnert. Obwohl die Ausstellung grundsätzlich chronologisch organisiert ist, hat Schütte wie hier immer wieder jüngere Arbeiten älteren gegenübergestellt, erklärt Kuratorin Paulina Poboccia.
By making these connections across time brings these works alive.
Diese Verbindung über die Zeit hinweg machen die Werke auf eine Art und Weise lebendig, die bei einer strengen Chronologie nicht möglich wäre. Wir wollen den ersten Raum ja nicht als ein Archiv sehen. Die Werke sind in dieser Welt. Sie agieren, sie sind nicht passiv. Eine der Möglichkeiten, sie zu aktivieren, besteht darin, sie in unerwartete Beziehungen zu setzen. Die Ausstellung zeigt gut die enorme Bandbreite von Schüttes Schaffen. Da gibt es Skulpturen aus Holz, aus Keramik, Stahl, Glas und Bronze. Liegende Frauenköpfe reihen sich an stehende silberne Giganten, die zwischen deformierten Politikerköpfen und großen schwarzen Zitronen herumzustapfen scheinen. Man findet architektonische Modelle, Aquarelle, Zeichnungen, Tapeten und begehbare Skulpturen wie seine Version eines Schutzraums von 1986, aus dem nur vereinzelt das Bellen eines Schäferhundes zu hören ist. Schüttes Vielseitigkeit und enorme Schaffenskraft über 4 Jahrzehnte an einem Ort zu sehen, ist beeindruckend. Dass die Ausstellung trotz der Fülle der Objekte dabei nicht überladen wirkt, ist eine echte Leistung der Ausstellungsmacher. Sehr empfehlenswert. Auch mit knapp 70 macht Thomas Schütte ungebrochen Kunst und Ausstellungen. Auf die Frage, woran er gerade arbeitet, was seine Welt als Künstler beeinflusst, antwortet er ganz ohne Ironie:
Blumen, Äpfel, Frühstückseier, Teetassen an Milchkännchen, das habe ich noch so eben krakligerweise hingekriegt, aber eine Teekanne, das ist eine echte Aufgabe. Fantasie, Nightmares, Schreckensbilder, 10 Stück wie eine Fotokopierer, 10 Stück die Stunde, aber Realität, da kannst du dran verzweifeln.
Ja, an der Realität sollte man nicht verzweifeln. Andreas Roberts über die große Werkschau von Thomas Schütte in New York im MoMA. Ein Klassentreffen bietet immer Stoff zum Erzählen, zumal wenn es um den Abi-Jahrgang 1989 geht und die Schule auch noch in der DDR war. 35 Jahre später versammelt die TV-Journalistin Jutta Schön einen Teil der ehemaligen an deren alten Schule in Luckenwalde bei Berlin. Es ist ein großes Erinnern und ja, gemeinsames Nachdenken über das Aufwachsen in der DDR und den großen Umbruch 1989.
Aber ich finde das schon krass, was so als wichtig erachte Angaben über eine Schule, Jungpionier seit Funktionen, Teilnahme an der Jugendweihe, NVA, es ist schon krass.
Ja, ja. NVA ist bei mir, ihr Bruder, 10 Jahre NVA rot drunter.
Siehst du?
Und rot unterstrichen, Britt müsste jedoch ihre Haltung unserem Staat gegenüber verbessern. Pass auf, jetzt kommt aber das Positive, was sie mit etwas mehr Reife auch schaffen wird.
Sein klarer und parteilicher Standpunkt kommt in seiner aktiven Arbeit im Klassenkollektiv zum Ausdruck. Mit Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft löst Marco langfristige Aufgaben für das Kollektiv.
Finde ich sehr schön.
8 Protagonisten, die gemeinsam die Schulbank drückten und dann ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen haben in diesem sich wiedervereinigenden Deutschland. Darüber habe ich mit Jutta Schön gesprochen, die diesen Film gemacht hat. Guten Abend.
Guten Abend.
Abi 89, Aufbruch im Umbruch heißt dieser Film. Was macht dieses Klassentreffen, wenn man es überhaupt so nennen kann, denn so besonders?
Also zum einen ist es tatsächlich so, dass es in den letzten 35 Jahren kein Klassentreffen dieser Art gegeben hat. Und die Schülerinnen und Schüler, die wir treffen, so in der Runde auch bis jetzt nicht zusammengesessen haben und sich tatsächlich herzlichst gefreut haben, sich wiederzusehen und sich auszutauschen. Und allein die Tatsache, dass dieses Treffen erst so spät stattfindet, hat schon auch mit der Historie des Landes zu tun.
Wie kamen Sie denn überhaupt auf die Kleinstadt Luckenwalde und auch auf diese Protagonisten? Sie haben ja wahrscheinlich dafür gesorgt, dass die sich wiedersehen, oder?
Ja. Das klingt fast ein bisschen uncharmant, aber ja, wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, sich endlich mal wiederzusehen. Also tatsächlich ist der Film eine Idee von dem Produzenten Christian Liese und einem Kollegen von mir, Arne Sinwell. Wir saßen zusammen und haben uns darüber unterhalten, was man zu 35 Jahre Wende machen könnte. Und Christian Liese ist aus Ostdeutschland und tatsächlich wäre das seine Abiturklasse gewesen, hätte er denn Abitur machen dürfen.
Dort in Luckenwalde?
Dort in Luckenwalde am Friedrich-Gymnasium. Insofern hatten wir einen persönlichen Zugang zur Klasse und haben so natürlich auch einen großen Vertrauensvorschuss gehabt. Und natürlich auch einen Experten an der Seite, weil ich als Westdeutsche komme dann da in diese ostdeutsche Stadt und versuche irgendwie ostdeutsche Geschichten zu erzählen. Und insofern war das, glaube ich, aber eine ganz gute Kombi. Christian mit seiner Ostsozialisation und ich mit dem Westblick, glaube ich, dass uns da viele Nuancen irgendwie in den Film reingekommen sind, die sonst vielleicht dem einen oder anderen durchgerutscht wären. Ja.
Haben Sie denn bei den Dreharbeiten als Team gemerkt, dass sich Ihr Blick so stark unterscheidet?
Naja, es ist natürlich auch noch eine Generationenfrage. Also ich bin Jahrgang 83, Christian entsprechend ein wenig älter. Da merkt man schon auch Unterschiede. Und natürlich schöpft er da aus einem ganz anderen Erfahrungsschatz und weiß von Dingen, die man so als nicht ganz unpolitisch sozialisierten Westdeutschen einfach nicht kennt. Und das fand ich auch sehr erschreckend. Also das ist auch durch meine persönliche Biografie jetzt ein großes Thema für mich geworden, weil ich eben seit 4 Jahren selbst in Leipzig lebe und in eine ostdeutsche Familie eingeheiratet habe und da irgendwie im Alltag immer wieder die Unterschiede erlebe und mich auch sehr häufig als Westdeutsche fühle.
Was finden Sie erschreckend?
Dass man so wenig weiß darüber. Also dass wir im Westen auf einem anständigen Gymnasium gewesen sind, Geschichtsunterricht hatten und man aber eigentlich nicht gelernt hat, was diese DDR war, was sie ausgemacht hat. Abgesehen davon, dass es da irgendwie den Helden Kohl gab, der dafür gesorgt hat, dass irgendwie diese Mauer mitgefallen ist und danach blühende Landschaften versprochen hat.
Wir lernen in diesem Film 8 Menschen kennen, die ja dann auch in alle Richtungen verstreut wurden nach dem Abitur, also keinen eingeschworenen Freundeskreis. Was haben Sie über dieses Jahr 89 Neues erfahren und das, was dann kam?
Das Jahr 89, wie wir es jetzt, sage ich mal, so von außen wahrnehmen oder auch im Geschichtsunterricht erfahren, ist natürlich ein ganz anderes Jahr 89 als das, was unsere Protagonistinnen erlebt haben. Und das, finde ich, war gerade auch so das Spannende, weil auf der einen Seite ist ihr Alltag ganz normal weitergegangen. Zum Teil hatten sie auch, als sie Abi gemacht haben im Juni 89, noch keinerlei Vorahnung, natürlich auch dem geschuldet, wie man selbst aufgewachsen ist. Und diese Gleichzeitigkeit von so verschiedenen Dingen in diesem Jahr, das fand ich extrem spannend, muss ich sagen. Und natürlich ein Abiturjahrgang, wir wissen alle, man macht seinen Abschluss und man bricht ins Leben auf. Und während man ins Leben aufbricht, bricht die Welt um dich herum irgendwie zusammen.
So, und dann kommen die 35 Jahre später wieder zusammen, sind ja auch ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die ganz verschiedene Lebenswege genommen haben. Wie reflektieren die deutsch-deutsche Geschichte?
Natürlich auch sehr unterschiedlich. Natürlich sind diese 35 Jahre und jede ostsozialisierte Biografie trägt irgendwie diesen Mauerfall in sich, davon geprägt worden. Also die Lebenswege, die eingeschlagen wurden, sind natürlich davon geprägt, was 89 passiert ist. Also sei es jemand, der weggegangen ist und dann wieder zurückkam, aber bis heute irgendwie damit hadert. Oder jemand, der vor dem Mauerfall schon weggehen musste oder ja, mit der Familie weggegangen ist. Oder jemand, der einfach bis heute verwundert ist darüber, dass in Westdeutschland so wenig Frauen in Maschinenbauberufen unterwegs sind. Also das sind ja ganz viele Kleinigkeiten am Ende, die 35 Jahre nach dem Mauerfall mitgeprägt haben und vor allem weiterhin auch prägen auch nachkommende Generationen.
Und hadern die auch?
Teils. Es ist nicht schwarz und weiß. Also für keinen von ihnen war es schwarz und weiß. Es gibt natürlich zum einen die Aussage, ja, ich habe davon profitiert. Ich habe mehr Chancen gehabt. Ich konnte meinen Beruf freier wählen. Ich konnte studieren, was ich sonst nicht hätte können oder nicht dürfen, erschreckenderweise. Aber es gibt natürlich auch immer wieder die Stimmen. Und davon haben wir jetzt natürlich nicht so viel im Film, weil es uns eben nicht um eine politische Auseinandersetzung, sondern um eine biografische Auseinandersetzung ging. Aber trotzdem ist natürlich das Thema, was wurde vielleicht auch versäumt oder was hätte man irgendwie auch besser machen können, ein sehr, sehr großes, was, glaube ich, auch bis heute in unsere Gesellschaft extrem stark reinspielt.
Was Sie beschreiben, ist ja ein vielfältiger Blick, eben in dem Fall schon mal die Perspektive von 8 Menschen, die alle sehr unterschiedlich sind. Heißt das eigentlich auch vielleicht, dass es, Sie haben ja auch eben gesagt, es ist nicht alles schwarz und weiß, dass es den einen Blick auf den Osten nicht gibt?
Nein, natürlich nicht. Es ist ja immer ein großes Zusammenspiel, ein Mosaik aus ganz vielen Bausteinen. Und natürlich hat jeder irgendwie seinen eigenen Blick auf die Geschichte. Und in den Überschneidungspunkten steckt dann eine gemeinsame Wahrheit oder eine gemeinsame Erzählung natürlich. Also das war uns sehr, sehr wichtig, eben diese verschiedenen Blicke zu erzählen und eben auch diese verschiedenen Einblicke zu ermöglichen und gleichzeitig aber halt schon auch eine gewisse Struktur zu haben und zu sagen, okay, wir erzählen Aspekte von Religion, wir müssen natürlich Stasi erzählen, wir erzählen auch Sport, weil das auch ein ganz großes Thema war, wir erzählen irgendwie den Polizeiapparat mit und so, das aber gleichzeitig auch so ein bisschen das private Aufwachsen und eben diese Facettenreichtum, diese Mosaiksteinchen, die dann eine Gesellschaft zusammenbauen und das heute prägen, das war uns sehr wichtig.
Kommt Ihnen das im Allgemeinen zu kurz, wenn wir die DDR-Zeit versuchen zu beschreiben oder diesen Blick auf den Osten eben erproben?
Das kann ich natürlich jetzt auch nur durch meine westdeutsche Brille sagen. Und da würde ich sagen, ja, es ist zu wenig allgemeines Interesse da gewesen. Also auch so in meinem Aufwachsen quasi, irgendwie Ende der 90er, in den Nullerjahren, wo man studiert hat, also ein richtiger Austausch und eine Auseinandersetzung war ja einfach sehr wenig da. Und das,
wo war das, das Aufwachsen?
Ich bin in München aufgewachsen oder bei München, habe auch in München studiert. Und dadurch natürlich einfach einen sehr typisch westdeutschen Blick.
Ja, also Sie würden sagen, dass Sie davon gar nicht viel mitbekommen haben, obwohl das ja ein einstürzendes Ereignis war, einfach auch für den Westen, ne?
Ja, ja, natürlich. Also an den Mauerfall selbst kann ich mich total gut erinnern. Das war für mich persönlich auch ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Ich war damals 6 Jahre alt und ich weiß, ich habe von Günther ja auch aus einer Talkshow das Wort Ex gelernt, weil ich mal gefragt habe, was bedeutet denn Ex-DDR? Insofern, und ich bekomme heute noch eine Wahnsinnsgänsehaut, wenn ich diese Bilder vom Mauerfall sehe und von diesen Menschen, die sich in den Armen liegen und sich so unglaublich freuen. Und das sind nicht nur die Bilder an sich, sondern das ist auch meine persönliche Erinnerung an diese Zeit, die mir Gänsehaut macht, weil ich es einfach, die Stimmung rund um mich herum als 6-jähriges Kind irgendwie als so intensiv wahrgenommen habe, dass es bis heute sich irgendwie so ins Gedächtnis gebrannt hat. Und in der Folge war es aber, glaube ich, auch eine gewisse, ja, man könnte fast böse sagen, Bräsigkeit, dass sich da wenig damit auseinandergesetzt wurde.
Frau Schön, Sie haben gesagt, es hat Sie interessiert, die biografischen Verläufe, weniger vielleicht die politischen. Interessant ist natürlich jetzt schon, dass Sie in diesem Film mit den Leuten nicht über Politik gesprochen haben, heute, ne?
Gut, der Film heißt Abi 89. Wir haben uns natürlich mit der Zeit damals auseinandergesetzt. Das war auch immer der Ansatz, sage ich mal. Und insofern, das könnte man als Manko, aber auch als Stärke sehen. Ich finde, das Persönliche ist ja immer auch irgendwie politisch. Insofern sind auch biografische Filme immer auch politisch. Und mich hat aber dabei einfach mehr interessiert, das, was man weniger erzählt, nämlich die eigentliche Verletzung selbst, die ja, oder dieser Bruch, Verletzung will ich jetzt gar nicht sagen, aber dieser eigentliche Bruch in den Biografien, der wird, glaube ich, zu wenig erzählt und was es für Konsequenzen mit sich zieht und für Schneebälle dann auch mit sich bringt. Also vor allem ja auch wirtschaftlich und monetär gibt es ja einfach ein großes Gefälle zwischen Ost und West weiterhin. Und das macht, glaube ich, sehr, sehr viel, auch bis heute noch.
Passend zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, Jutta Schön über ihren Film Abi 89, Aufbruch im Umbruch, den man am Mittwochabend, also 2. Oktober um 20.15 Uhr auf Dreisat sehen kann.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der US-Country-Sänger und Liedschreiber Kris Kristofferson ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 88 Jahren in seinem Haus auf Maui im Bundesstaat Hawaii. Warum Kristofferson als bedeutender Songwriter gilt, erklärte Musikkritiker Raphael Smarzoch in unserem Programm so.
Kristofferson war einer dieser Musiker, die schwer in Schubladen zu stecken sind. Seine Musik, tief verwurzelt im Country, ging oft weit über die Genregrenzen hinaus. Er brachte das Folk-Feeling in die Country-Szene und verlieh der Musik so eine philosophische, fast schon melancholische Tiefe. Und was ihn eben auch besonders machte, war nicht nur sein unnachahmliches Songwriting, sondern auch die Intensität, ja, mit der er Themen wie Einsamkeit, Schuld und Erlösung behandelte.
Kristoffersons Titel wurden unter anderem von Elvis Presley, Johnny Cash und Janis Joplin gesungen. Kristofferson schrieb Lieder wie Me and Bobby McGee, Sunday Morning Coming Down und Help Me Make It Through the Night. Darüber hinaus wirkte er als Schauspieler in Filmen. Kristofferson erhielt für seine Werke mehrere Grammys und einen Golden Globe. Die künstlerische Leitung der ersten Tanztriennale steht fest. Die Dramaturgin Monika Gillette und die Tanzkuratorin Gwen Shin-Yi Chang werden die erste Ausgabe 2026 leiten. Das teilten die Kulturstiftung des Bundes und die Stadt Hamburg mit. Die Tanztriennale gilt als neuer kultureller Leuchtturm der Kulturstiftung des Bundes für den Tanz. Gillette und Chang sollen der Tanztriennale ein Profil geben von klassischem Ballett über zeitgenössische Ästhetik bis zum Urban Dance und anderen Stilen. Außerdem soll es tanzkünstlerische Projekte für Profis und Laien geben. Der Austragungsort ist Hamburg. Das Duisburger Lehmbruck-Museum ist auf Skulpturen spezialisiert, die sehr schwer sind. Trotzdem hat ein Mann den Einstieg versucht. Er wurde festgenommen, ohne Beute. Nach dem Polizeibericht hatte er eine Scheibe des Museums eingeschlagen, damit aber einen Alarm ausgelöst. Im Rucksack des Verdächtigen fand die Polizei Messer und Einbruchswerkzeug. Der Mann habe auch nicht den Eindruck eines Kunstexperten gemacht, sagte ein Sprecher. Vermutlich habe er es auf die Museumskasse abgesehen gehabt.
Neue sehenswerte Serienproduktion gibt's auch wieder, die wir hier bei Fazit vorstellen. Die eine ist dem Kaufhaus Erpresser Dagobert gewidmet. Weiß Gott, guter Serienstoff. Die andere führt uns nach Griechenland auf die Insel Hydra. Und da klingelt es sofort bei Kennern in den Ohren: Hydra. Ja, das war doch die Lieblingsinsel von Leonard Cohen. Um ihn geht es tatsächlich und um die Norwegerin Marianne Ihlen. Die beiden waren in den 60er Jahren ein Paar. Und sie starben übrigens 2016 ja auch ganz kurz hintereinander. Simone Schlosser über So Long, Marianne, die Serie, ist nach dem Cohen-Song benannt, den er dieser Frau gewidmet hat.
Auf zwei Dinge sollte man sich gefasst machen. Man wird nach dieser Serie große Lust haben, zum einen den ganzen Tag Leonard Cohen zu hören und den nächsten Urlaub auf einer griechischen Insel zu verbringen. Gleichzeitig wird man beides verfluchen, weil gerade diese Serie zeigt, wie klein eine solche Insel und wie groß das Ego eines Künstlers. Abgesehen davon bekommt man für die 1.500 Dollar, die Leonard Cohen damals für sein Haus auf Hydra bezahlt hat, heute nicht mal mehr eine Ferienwohnung zur Miete. Es waren andere Zeiten, damals in den 60er Jahren. Und doch wirkt diese Serie so gegenwärtig, wie es sonst nur Romane von Sally Rooney sind, in denen die Figuren furchtbar geschwollen reden, dabei aber so natürlich wirken, dass man ihnen jedes Wort auf Anhieb glaubt. Ähnlich ist es mit dieser Serie. Eine Serie über die Liebe, das Leben und das Sterben.
Leonard, jeder hier auf der Insel ist auf der Flucht vor etwas. Aber du, Leonard, du fliehst vor dir selbst.
Vermutlich hat es diesen Wortwechsel nie gegeben. Zwischen Leonard Cohen und der australischen Schriftstellerin Charmian Clift. Eine Nebenfigur in der Serie, aber eine, die im Gedächtnis bleibt. So Long, Marianne ist keine Dokumentation. Es ist eine Serie nach wahren Motiven, wie es zu Beginn einmal heißt. Eins davon ist wiederkehrend, die griechische Insel Hydra. Damals Anfang der 60er Jahre ein Ort für Aussteiger. Alle sind ständig pleite und auf der Suche und manch einer wird später berühmt.
Dort wohnt ein Typ aus Frankreich, Chagall. Er ist Maler.
Leonard Cohen und Marianne Ihlen begegnen sich erst flüchtig. Er ist ein depressiver 20-Jähriger, der sich mit Selbstzweifeln plagt und sich fühlt wie ein alter Mann. Sie ist mit einem Norweger zusammen, Schriftsteller, der sie noch auf der Hinreise betrügt und ihr Leben für sein Werk benutzt. Als er sie mit ihrem Kind sitzen lässt, kommen sich die beiden näher. Und es beginnt eine der schönsten, tragischsten und vielleicht auch ein Stück weit toxischsten Liebesgeschichten der Popkultur.
Du willst damit sagen, dass die Frau, die du liebst, gerade vom Vater ihres Kindes verlassen wurde. Und du bist glücklich.
Ja.
Man muss Leonard Cohen nicht kennen oder seine Musik mögen, um Fan von dieser Serie zu werden. So Long, Marianne erzählt aufrichtig und brillant besetzt von zwei Menschen, die einander zutiefst verbunden sind und doch nicht miteinander konnten. Und auch wenn es am Ende vor allem sein Ego ist, das die beiden auseinandertreibt, so lässt die Serie keinen Zweifel daran, dass die zwei mehr waren als ein Künstler und seine Muse. Er habe seine Liebe auf dem Altar des Ruhms geopfert, soll Leonard Cohen einmal gesagt haben, als er bereits berühmt und die beiden getrennt waren. Aber zu einer Beziehung gehören immer mindestens zwei. Genauso wie zu einer guten Serie. Und das hier ist eine. Man sollte sie sich allerdings im Original anschauen, wenn die Mediathek das schon anbietet. Damit zu einer anderen wahren Geschichte, die jetzt zur Serie wurde. Die des Kaufhauserpressers Arno Funke. auch bekannt als Dagobert. Der gewiefteste Gangster Deutschlands, wie die Zeitungen damals titelten. Schlauer als die Polizei erlaubt. Später war er im Dschungelcamp und beim Promi-Dinner und zeichnete Karikaturen für den Eulenspiegel und Wahlplakate für die Linke. Eine bewegte Karriere also, die RTL jetzt als Serie zeigt. Mit Friedrich Mücke als Dagobert, der sein Leben weitgehend selbst erzählt.
Wenn Sie nach 88 aufgehört hätten, dann wären Sie einer der wenigen Erpresser gewesen, die mit dem Geld davongekommen sind. Wieso? Wieso haben Sie es wieder gemacht?
Friedrich Mücke ist ein treffender Dagobert. Mit Mini-Pli und Schnurrbart und irgendwo zwischen Genialität und Wahnsinn. Aber genau das ist das Problem der Serie. Denn er selbst ist ein denkbar unzuverlässiger Erzähler. Schließlich ist er nicht nur ein verurteilter Verbrecher, auch wenn bei seinen Taten niemand ernsthaft verletzt wurde, sondern er war auch nachweislich gehirnkrank. Durch seine Arbeit als Lackierer in einer Autowerkstatt hatte er jahrelang zu viele Lösungsmittel eingeatmet. Und so weiß man bei dieser Serie nie, woran man ist und wie sie selbst zu ihrer Figur steht. Ich bin Dagobert ist kurzweilig und unterhaltsam und mit vielen 90er-Jahre-Gadgets. Sicherlich ist es auch die richtige Entscheidung, diese Geschichte nicht klassisch chronologisch zu erzählen. Allerdings springt die Serie etwas zu sehr zwischen den Zeiten und vor lauter Effekten verliert sie mitunter das Timing. Sehenswert ist Ich bin Dagobert trotzdem als MacGyver-artige Gaunerkomödie. Und fast wünscht man sich, dass die Polizei mal wieder nichts Besseres zu tun hätte als die Jagd auf einen Kaufhauserpresser.
Ich bin Dagobert und So Long, Marion. Zwei neue Serien, die Simone Schlosser vorgestellt hat. Die eine über Leonard Cohen und Marianne Ihlen läuft in der ARD-Mediathek. Die andere bei RTL+. Wenn es um Kulturaustausch zwischen den Ländern geht, denken viele sofort ans Goethe-Institut. Aber es gibt auch noch andere Einrichtungen, die sich als Mittler zwischen den Kulturen verstehen, etwa das Deutsche Historische Institut. Es hat insgesamt 6 Niederlassungen im Ausland. Die älteste wurde 1888 in Rom etabliert. Und dort übernimmt jetzt die Historikerin Petra Terhoven die Leitung. Über ihre kommenden Aufgaben habe ich vor der Sendung mit ihr gesprochen. Guten Abend, Frau Terhoven.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Kulturvermittlung ist nicht gleich Kulturvermittlung. Welchen Aufgaben stellt sich denn das Deutsche Historische Institut im Vergleich etwa zum Goethe-Institut?
Naja, die deutschen historischen Institute im Ausland sind vor allen Dingen wissenschaftliche Institute. Also das ist, glaube ich, die Eigenschaft, die uns am meisten etwa vom Goethe-Institut unterscheidet. Wir betreiben eben Forschung im Ausland, sind eine Einrichtung, die ja das Wissen vom anderen und das Verständnis für den anderen befördern möchte. Also wir sind Brückenbauer zwischen den Nationen, aber eben auch Brückenbauer zwischen den Wissenschaftskulturen. Und was für uns vor allen Dingen eben auch im Vordergrund steht, ist die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Ich selber freue mich ganz besonders über das neue Amt, weil ich eben selber das DHI Rom kennengelernt habe als eine außerordentlich großzügige, großartige Institution, der ich eben für meine eigene wissenschaftliche Laufbahn sehr viel verdanke. Und jetzt habe ich eben Gelegenheit, da etwas zurückzugeben.
Und ist es etwas, das dann auch in die Gesellschaft direkt hineinwirkt oder doch eher im akademischen Zirkel bleibt?
Nein, also das ist selbstverständlich unser Anspruch. Denn ich denke, dass unsere Gesellschaften ziemlich dringend historisches Orientierungswissen brauchen. Zumal wir ja in einer Zeit leben, wo leider überall in Europa rechtskonservative und sogar rechtsextreme Kräfte auf dem Vormarsch sind. Gestern haben wir das erst in Österreich gesehen, aber Italien hat ja jetzt tatsächlich schon seit einiger Zeit eine Ministerpräsidentin, die aus einer neofaschistischen Partei stammt. Und all das macht unsere Arbeit sicher nicht einfacher, ne? Von daher sind wir, glaube ich, umso mehr aufgerufen, diesen Tendenzen aufklärend etwas entgegenzusetzen in der Hoffnung, dass es dann auch eine gesellschaftliche Wirkung hat. Mhm.
Frau Terhofen, wenn man jetzt so den aktuellen politischen Hintergrund in Europa sich anschaut und Sie sagen, da auch dafür ist die historische Forschung eben auch wichtig, gehe ich mal davon aus, dass Sie jetzt nicht unbedingt Projekte hervorheben würden, die sich mit der italienischen Renaissance, sage ich jetzt einfach mal, beschäftigen würden. Wo sind denn jetzt momentan spannende Schnittstellen zwischen Deutschland und in Italien in der neueren Geschichte? Mhm.
Ja, also ich selber bin ja tatsächlich Zeithistorikerin, also ich habe zur politischen Gewalt im 20. Jahrhundert geforscht, aber gleichzeitig ist mir schon auch wichtig, dass ich jetzt ein Amt antrete in einem Institut, das epochenübergreifend und auch interdisziplinär arbeitet. Von daher haben wir schon die Pflicht, auch die großartigen Archivbestände für das Mittelalter und die frühe Neuzeit zu nutzen, die es in Rom gibt. Und das ist ja tatsächlich auch für unsere Gegenwart spannend, weil es eben damals Nationalstaaten im heutigen Sinn eben nicht gab. Entsprechend sind die Fragestellungen meiner Kollegen und Kolleginnen eben genuin europäisch. Aber klar, also ich selber plane eine ganze Reihe von genuin zeithistorischen Projekten in Zusammenarbeit mit kritischen italienischen KollegInnen, von denen es glücklicherweise ja sehr viele gibt. Beispielsweise möchte ich eine kritische digitale Edition der Reden Mussolinis anstoßen, analog zu einem Projekt, das gerade von Kollegen am Institut für Zeitgeschichte zu Hitler gemacht wird. Außerdem soll es ein Projekt geben zu extremer Rechter und Digitalisierung. Und ansonsten plane ich als Terrorismusforscherin eben auch Aktivitäten zu bestimmten Jahrestagen, die eben jetzt ins Haus stehen. Ich plane eine Reihe von Veranstaltungen zur 50. Wiederkehr der Entführung von Hans-Martin Schleyer und der Entführung des italienischen Ministerpräsidenten Aldo Moro. Denn gerade Terrorismus, der ja sowohl Italien als auch Deutschland in besonderem Ausmaß betroffen hat in der Vergangenheit, der wird ja schon leider oft sehr häufig genutzt, um ihn politisch zu instrumentalisieren. Mhm.
Gerade gestern hat Bundespräsident Steinmeier in Italien der mehr als 700 Ermordeten gedacht durch das SS-Massaker von Marzabotto und sich auch entschuldigt. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das jetzt erst passiert? Das haben wir ja auch gar nicht so auf dem Schirm.
Ja, also meines Wissens ist dieser Prozess der Versöhnung, der Verständigung und durchaus auch der Entschuldigungen schon etwas älter zwischen Deutschen und Italienern. Die deutsche Besatzungszeit in Italien ist in diesem Land, in Italien, eben nach wie vor außerordentlich präsent. Von daher denke ich, dass es deutschen Politikern eben auch sehr gut ansteht, sich bei diesen Gelegenheiten in Italien auch zu zeigen. Also es wird hier sehr intensiv rezipiert und eben auch wertgeschätzt.
Frau Terhofen, worauf freuen Sie sich denn besonders jenseits der Arbeit am Deutschen Historischen Institut in Rom?
Ach, ich glaube auf die abendlichen Spaziergänge. Denn Rom ist zwar bei Sonnenschein, bei strahlendem Licht wunderbar, aber seinen richtigen Zauber entfaltet diese Stadt tatsächlich erst abends. Und auf das Unterwegssein in der Stadt am Abend, darauf freue ich mich eigentlich fast am meisten.
Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Ganz herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Jede Wissenschaft hat ihre Sicht auf den Effekt, der derzeit bei Wahlen in Europa zu beobachten ist. Den erst prognostizierten, dann vollzogenen Ruck nach rechts. Die Taz-Kultur hat dazu den Medienwissenschaftler Simon Strick im Interview, der erklärt, warum Rechte im Netz längst kultureller Mainstream sind und warum rechte Parteien als chronische Opposition das Spiel auf Social Media immer gewinnen. Auf die Frage, ob wir in einen neuen Faschismus schlittern, antwortet er nein. Wir wachsen in einen hinein. Die neue Rechte sei eine leicht erreichbare Mediensphäre, die den klassischen Öffentlichkeiten Konkurrenz macht. Neofaschismus ist heute Lifestyle, Gegenkultur und Parallelöffentlichkeit. Er greift nicht als totalitäre Struktur von oben. Er wird in sozialen Netzwerken von Influencern, Alternativmedien und NutzerInnen von unten gebildet. Soweit der Medienwissenschaftler. In der Süddeutschen bietet der Gewalt- und Extremismusforscher Wilhelm Heidmeier einen soziologischen Erklärungsversuch, warum die AfD vor allem bei jungen Leuten so beliebt ist. Er spricht von intergenerationaler Weitergabe demütigender Erfahrungen in der Systemumstellung der 1990er Jahre, von negativen Erfahrungen des durchschlagenden Umstellungsparadigmas bei der staatlichen Wiedervereinigung, von einem längerfristigen Prozess, der bereits seit Beginn der entsicherten Krisenjahrzehnte, also etwa seit der Jahrhundertwende, eingesetzt hat. Es ist ein Prozess der Demokratieentleerung. Der Apparat funktioniert, das Vertrauen erodiert. Ein idealer Nährboden für die weitere Ausbreitung des autoritären Nationalradikalismus. Während zur soziologischen Erklärung das Bemühen um möglichst exakte Begrifflichkeit gehört, lässt sich gleich daneben in der Süddeutschen beobachten, wie die Polemik eines Schriftstellers ihren Punkt mit möglichst drastischer Metaphorik macht. Mir wird, schreibt Elias Hirschel, schlecht bei dem Gedanken, was ausländische Medien titeln werden, wobei einem beim Weiterlesen auch schlecht werden kann. Die letzten Wochen, heißt es da, hat sich die kommende Wahl schon wie ein stetig wuchernder Abszess angefühlt, der mit jeder Umfrage größer und fester wird. Und irgendwie ist es natürlich erleichternd, wenn er dann zu Wahlschluss endlich aufplatzt, all der Eiter, das ganze dahin fermentierte, zersetzte Gewebe sichtbar wird, Licht und Sauerstoff bekommt und man sich das Ausmaß des Schadens vor Augen führen kann. Andererseits ist da jetzt eine offene Wunde und der Guardian und die Süddeutsche Zeitung schauen sie sich entsetzt an und rufen, Junge, geh bitte endlich zum Arzt, schreibt Hirschel nicht im Guardian, sondern in der Süddeutschen, aber rundet er die Metapher ab, Österreich geht nicht zum Arzt, nie. Die Taz-Kultur nutzt die Institution der Rubrik Berichtigung für einen Kommentar. Am Vortag habe ein Titel gelautet, pure Fiktion hält nicht mehr mit. Und das habe nebenbei ganz gut die Fassungslosigkeit auf den Punkt gebracht, die einen den Tag über immer wieder beschleichen konnte angesichts der Ereignisse in Österreich. In der Taz ist die Berichtigung eine institutionalisierte Kolumne. Dass ein historisches Bauwerk mit einer Berichtigung versehen wird, kommt dagegen eher selten vor. Jetzt aber in London, Westminster Abbey. Wieland Freund nennt es in der Welt einen Punktsieg für die Brontës, weil es um die zwei Punkte auf dem E am Ende des Namens der drei schreibenden Schwestern dieses Namens geht, das sogenannte Trema, das auf der entsprechenden Gedenktafel fehlte, wodurch streng genommen nicht der legendären Schwestern Brontë, sondern irgendwelcher Schwestern Bront gedacht wurde. Wie der britische Guardian vermeldet, wurde der Fehler auf Drängen von Sharon Wright, Redakteurin der Brontë Society Gazette, nach langen 85 Jahren endlich korrigiert. Man kann das für eine Kleinigkeit halten, sinniert Wieland Freund. Man könnte allerdings auch daran erinnern, dass die Schwestern Brontë zu ihrem wahren Namen einen langen Weg gegangen sind. Als sie gemeinsam ihre ersten Gedichte veröffentlichten, taten sie das unter männlichen Pseudonymen. Der romantische Dichterfürst Robert Southey hatte ihnen zuvor von weiblicher Dichtkunst grundsätzlich abgeraten. Was vom enormen Einsichtspotenzial von Berichtigungen zeugt, in welchem Lebensbereich auch immer. Also mehr davon.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und es war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.